ARD. SWR Kultur. Forum.
Mit Geli Hensoldt und dem Thema Ohne Job. Was läuft schief am Arbeitsmarkt? Heute sind ja die aktuellen Arbeitslosenzahlen veröffentlicht worden und die zeigen ganz klar, dass der deutsche Arbeitsmarkt immer noch in der Krise steckt. Über 3 Millionen Menschen in Deutschland sind im Moment arbeitslos. Damit bleibt die Arbeitslosigkeit im Februar auf dem höchsten Niveau seit 12 Jahren. Klar, die Wirtschaft schwächelt, viele Unternehmen bauen deshalb Arbeitsplätze ab. Dazu kommt die KI, die zunehmend Aufgaben übernimmt. Und auch Akademikerinnen und Akademiker finden im Moment nur schwer eine Stelle. Und was ich persönlich besonders bedrohlich finde, auch unter jungen Menschen ist die Arbeitslosigkeit im Moment sehr hoch. Also, wie geht's weiter auf dem Arbeitsmarkt? Wer hat noch Chancen auf einen guten Job? Und wie passen die aktuellen Arbeitslosenzahlen zum Fachkräftemangel, von dem wir ja auch immer wieder hören? Darüber diskutieren wir in diesem Forum in SWR Kultur. Mit dabei ist Dr. Stefanie Seele vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln e.V. Und mitdiskutieren wird auch Dr. Sandra Zimmermann vom unabhängigen Forschungsinstitut WIFOR. Und mit dabei in diesem Forum ist auch Martina Musati, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit. Frau Musati, mehr als 3 Millionen Arbeitslose. Würden Sie sagen, damit haben wir jetzt wirklich mal eine Talsohle erreicht oder rechnen Sie damit, dass diese Zahl in den nächsten Monaten noch weiter steigen wird?
Was wir sehen ist, nachdem wir jetzt im 4. Jahr der steigenden Arbeitslosigkeit sind, dass sich der Anstieg verlangsamt. Und so hoffen wir, dass in Baden-Württemberg aktuell plus 4,8% mehr Arbeitslose, dass sich dieser Anstieg gegenüber den Vorjahren mit 10% verlangsamt und wir dann tatsächlich in 2026 keinen weiteren Anstieg haben.
Also schon eine Talsohle, vielleicht auch ein bisschen eine Erholung dann oder ein Aufschwung in Sicht?
Ich hoffe für 26 sehr und davon gehen wir ja aus, dass die Wirtschaft anzieht und dass sich dann auch die Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern.
Frau Seele, die Talsohle, sagt Frau Musati, haben wir erreicht. Andererseits hören wir aber aus vielen Unternehmen, eben gerade auch hier im Südwesten, dass die planen oder auch bereits umgesetzt haben, Abfindungsprogramme für Beschäftigte. Was würden Sie sagen, welche Auswirkungen wird denn sowas noch auf den Arbeitsmarkt haben und damit auch auf die Arbeitslosenzahlen?
Ja, also die Beschäftigung stagnierte ja zuletzt in Baden-Württemberg. Und es gab aber einen beschleunigten Beschäftigungsrückgang in der Industrie und einen Beschäftigungsaufbau parallel im Gesundheits- und Sozialwesen. Das ist für ganz Deutschland so, das ist aber insbesondere für Baden-Württemberg der Fall gewesen in den letzten 1-2 Jahren.
Weil es hier eine besonders starke Industrie noch gibt oder wie lässt sich das erklären?
Ja, genau. Der Beschäftigungsanteil in Baden-Württemberg ist relativ groß, gerade Maschinenbau und Automobilindustrie haben Schwierigkeiten und das ist aber nicht so, dass die jetzt bisher am aktuellen Rand wahnsinnig entlassen hätten, sondern es ist so, dass die natürliche Fluktuation dazu geführt hat, dass die Unternehmen einfach nicht neu eingestellt haben und den Ersatzbedarf nicht gestillt haben. Das ist Strukturwandel, aber das ist natürlich auch ein bisschen bedrohlich, weil in der Industrie traditionell eher hohe Wertschöpfung und auch hohe Löhne gezahlt werden.
Und wenn wir nochmal auf diese Abfindungsprogramme gucken, die gibt es natürlich nicht nur hier im Süden, aber wenn wir auf Mercedes gucken, auf Bosch zum Beispiel, da kommen ja in den nächsten Monaten, würde ich mal vermuten, noch verstärkt eben beschäftigte Fachkräfte auch auf den Markt. Also kann dieser Arbeitsmarkt die wieder aufnehmen oder tauchen die dann eben doch in künftigen Arbeitslosenstatistiken auf, diese Leute? Weil nicht alle können ja in Ruhestand und nicht alle werden von ihrer Abfindung irgendwie bis zum Ruhestand leben können.
Nee, aber ich gehe davon aus, dass da in den Unternehmen, von denen Sie gerade gesprochen haben, Sozialpläne sind und das sozialverträglich gemacht wird. Das heißt, da gibt es Mechanismen, dass Menschen, die nahe dem Ruhestand sind, Altersregelungen treffen, die anders funktionieren, als jetzt direkt in die Arbeitslosigkeit zu gehen.
Das auf jeden Fall. Aber wenn wir mal auf die jüngeren Menschen gucken, nehmen vielleicht manche die Abfindung auch in der Hoffnung, dass sie eben noch einen neuen Job finden. Wenn das nicht passiert, dann werden wir das ja auch in der Statistik spüren, oder? So habe ich gemeint.
Ach so, haben Sie das gemeint. Entschuldigung. Ja, bei den Akademikern zum Beispiel ist die Arbeitslosenquote zuletzt ja auch gestiegen. Aber sie ist immer noch, also im Jahresdurchschnitt 2025 in Baden-Württemberg beispielsweise, halb so hoch wie im Gesamtdurchschnitt der Bevölkerung.
Mhm.
Also das heißt, natürlich sind die Akademiker-Arbeitslosenquoten von einem sehr niedrigen Niveau gewachsen, aber das ist immer noch so, dass Menschen, wenn sie in Arbeitslosigkeit gehen, zwar selten eine Stelle finden, aber das Problem ist eher, dass sich das verfestigt, nicht der Zugang in Arbeitslosigkeit. Also das Zugangsrisiko aus Beschäftigung in Arbeitslosigkeit ist immer noch relativ moderat.
Okay. Frau Zimmermann, wie passen denn die aktuellen Arbeitslosenzahlen und auch diese Abfindungsprogramme zusammen mit der Forderung, die wir ja auch aus Teilen der Politik und aus den Unternehmen hören? Wir müssen uns einfach alle viel mehr anstrengen. Jetzt in dieser Wirtschaftskrise ist Schluss mit, ich sag mal, Lifestyle, Teilzeit und Vier-Tage-Woche. Klingt ja im ersten Moment ein bisschen paradox, oder?
Allerdings, das zeigt aber die wunderbare Herausforderung vom Arbeitsmarkt und Arbeitsmarktökonomik, dass wir einfach parallele Entwicklungen, unterschiedliche Entwicklungen gleichzeitig haben. Wir haben eben bestimmte Bereiche, die nach wie vor einstellen und auf der anderen Seite eben die klassische Industrie, die gerade am Schwächeln, nach wie vor am Schwächeln ist und da auch eben eher Arbeitskräfte freistellt, auf der anderen Seite eben Unternehmen mehr Arbeitskräfte mit suchen. Die pauschale Aussage aus der Politik, aus einer wissenschaftlichen Sicht, tut man sich ganz schwer, das ordentlich einzuordnen und zu bewerten, weil ganz viel Polemik mitschwingt und auch diese Forderung, einfach mal eine Stunde mehr zu arbeiten, ist leider nicht zu Ende gedacht.
Wahrscheinlich sorgt sie auch so ein bisschen für Irritation bei den Beschäftigten, die ja auf der einen Seite diese Forderung hören, also macht mal ein bisschen mehr, ihr seid nicht fleißig genug, und auf der anderen Seite aber auch mit diesen Arbeitslosenzahlen eben konfrontiert sind und vielleicht auch mit der Realität im eigenen Betrieb, wo es gar nicht darum geht, mehr zu arbeiten, sondern eher ein Beschäftigungsabbau stattfindet.
Genau, dieser Zielkonflikt, dieser Trade-off ist wahnsinnig herausfordernd für Beschäftigten. Es fehlt eine klare Struktur, ein klarer Rahmen, auf was ich mich auch verlassen kann. Und ich glaube auch immer, die Frage ist falsch gestellt. Nicht nach dem Mehrarbeiten, sondern nach dem, wie arbeiten wir. Auch mit Blick auf, was hilft uns Digitalisierung, KI, wie schaffen wir es, produktiver, effizienter zu werden. Weil wir haben ja gerade nicht nur eine Herausforderung mit der aktuellen Arbeitslosigkeit, wir gehen jetzt auch gerade in die Zeit, in der die Babyboomer anfangen, den Arbeitsmarkt zu verlassen. Diese Gleichzeitigkeit, auch teilweise in Betrieben. Also man sieht ja auch, dass an bestimmten Stellen Personal freigesetzt wird, an anderen wird gesucht. Das ist ja auch herausfordernd innerhalb der Belegschaft, wenn ich auf der Seite bin, die um ihren Job fürchten muss, und auf der anderen Seite wird händeringend gesucht. Also wie schaffe ich auch mehr Flexibilität und Durchlässigkeit am Arbeitsmarkt und auch im Unternehmen?
Auf diesen zweiten Teil des Problems, den Fachkräftemangel, schauen wir noch. Ich würde vorschlagen, wir gucken jetzt, weil sie eben ganz neu sind, auch nochmal auf die aktuellen Arbeitslosenzahlen und da auch mal so ein Stück weit auf ganz Deutschland. Also mehr als 3 Millionen Menschen ohne Job. Das ist ein bisschen weniger als noch im Januar, aber es ist eben deutlich mehr als im Februar letztes Jahr. Woran liegt denn das? Können Sie einfach nochmal so die strukturellen Gründe auch, die vielleicht hinter dieser Zahl stecken, benennen?
Es ist in der Tat so, dass das verarbeitende Gewerbe sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse abbaut. Wir sind natürlich stärker betroffen in Baden-Württemberg, allein letztes Jahr 40.000 Arbeitsplätze weniger. Und das sehen wir dann natürlich auch in der Arbeitslosigkeit, indem wir die meisten Zugänge in Arbeitslosigkeit aus diesem Bereich haben. Aber ich möchte zu der Diskussion gerade noch mal sagen, der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg ist geringer aufnahmefähig, aber er ist nicht verschlossen.
Das heißt, es gibt noch offene Stellen, es gibt auch Stellenangebote nach wie vor?
Und wir sind insbesondere daran interessiert, dass wir eben direkte Beschäftigungsübergänge schaffen. Also wenn die Unternehmen Personalabbaupläne haben, dass wir dann bereits mit diesen Unternehmen in Kontakt sind und versuchen, ganz gezielt dann Branchen, Unternehmen anzusprechen, die suchen.
Welche Branchen sind denn das möglicherweise?
Da geht vieles auch noch im verarbeitenden Gewerbe bei Unternehmen, die suchen. Dann haben wir natürlich das Handwerk, Industrie ins Handwerk. Das wird nicht flächendeckend die Lösung sein. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, Direktübergänge von Beschäftigung in Beschäftigung zu ermöglichen. Und das ist mir schon wichtig zu betonen, dass der Arbeitsmarkt durchaus aufnahmefähig noch ist. Und wenn es eben nicht 1:1 passt, nur zu 60% passt, dann kann man ja auch über einen Quereinstieg nachdenken.
Hm.
Weil es sind ja nicht nur die Menschen im produzierenden Gewerbe betroffen, sondern oftmals sind das ja auch verwaltungsadministrative Aufgaben, also die indirekten Bereiche in den Unternehmen. Und dass wir dann eben versuchen, auch wenn es dann letzten Endes Ersatzbeschäftigungen sind, weil wir haben ja gerade gesagt, dass die Babyboomer in Rente gehen. Und die Kohorten, die nachkommen, sind 40% kleiner als die, die jetzt in Rente gehen. Das heißt, wir werden Ersatzbedarfe haben und das sind durchaus Lücken. Jede freie Stelle zählt, wo es dann auch Möglichkeiten gibt für die Beschäftigten, die jetzt vom Abbau betroffen sind.
Also in ganz Deutschland ist es auch so, dass die Industriebeschäftigung zurückgeht und ich sag mal staatsnahe und Dienstleistungsbereiche, Gesundheit, Sozialwesen und so weiter bauen Beschäftigung auf in den letzten Jahren. Insgesamt sehe ich das aber ähnlich wie aus der Baden-Württemberg-Perspektive, wo natürlich die Arbeitslosenquote noch mal niedriger ist als im gesamtdeutschen Schnitt. Das heißt, der Arbeitsmarkt in Baden-Württemberg hat sich zwar stärker verändert in den letzten 2-3 Jahren, also zum Negativen, aber er ist insgesamt noch ein bisschen aufnahmefähiger als der gesamtdeutsche Arbeitsmarkt, wo es auch Regionen gibt, wo es deutlich über 6% Arbeitslosenquote gibt. Das führt dazu, dass die Arbeitslosigkeit unterschiedlich verteilt ist. Wir sind aber weit davon entfernt, in so Hocharbeitslosigkeitsperioden zu kommen wie um die Mitte der 2000er, wo wir 5 Millionen Arbeitslose hatten.
Vielleicht können wir es noch ein bisschen mehr aufdröseln. Also würden Sie sagen, besonders groß ist die Gefahr im Moment für ältere Menschen, für Geringqualifizierte oder sind mittlerweile eben auch Fachkräfte betroffen? Also können wir da noch so ein bisschen genauer erklären, um wen geht es eigentlich da im Moment, besonders wenn wir über Arbeitslosigkeit sprechen?
Also die vulnerablen Gruppen sind natürlich in einer Zeit, die am Arbeitsmarkt herausfordernd ist, immer am stärksten mit betroffen.
Und welche
sind die Besonderheit, die Sie gerade schon angesprochen haben, also tatsächlich ältere, Geringqualifizierte. Was wir aber jetzt gerade feststellen, ist, dass es auch in die anderen Gruppen überschwappt. Also es ist nicht so, dass zuerst nur die Älteren oder nur die Geringqualifizierten entlassen werden, weil eben innerhalb der Wertschöpfungskette so massive Einschnitte sind, gerade in der Automobil- und Zuliefererindustrie, wo wir viele Facharbeiter gerade in Baden-Württemberg haben, dass dann natürlich auch in den Bereichen verstärkt Arbeitslosigkeit auftritt. Und wir eben immer stärker in strukturelle Herausforderungen hineinkommen und nicht nur konjunkturell.
Ist es neu, wenn Sie jetzt mal so die Arbeitsmarktentwicklung der letzten Jahre beobachten? Frau Musati nickt, die sitzt mir gegenüber, ja.
In der Tat ist es so, dass bisher ja in den letzten Jahren wir tatsächlich das Thema der Nichtqualifizierten hatten oder der Angelernten. Also Qualifikation hat ja jeder, aber eben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Und wir brauchen eben für die Zukunft deutlich mehr Menschen, die eben eine gute Qualifikation haben und dann eben auch in der Lage sind, sich weiterzubilden. Wir sind ja in einer Veränderung und das Neue, das entstehen wird, wird anders sein. Das heißt, wir sind alle gefordert, unsere Kompetenzen auf- und auszubauen. Und in der Tat ist das so, dass die Arbeitslosenquote von Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung 5-mal so hoch ist wie von Menschen mit Facharbeiterbrief, mit einer Berufsausbildung. Aber wir sehen schon, dass die Arbeitslosigkeit jetzt auch von Menschen mit Ausbildung deutlich angestiegen ist und neu kommt hinzu, aber immer noch auf einem geringeren Niveau, dass auch Akademikerinnen und Akademiker stärker von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Da gelingt oftmals der Berufseinstieg nicht.
Also so direkt nach dem Studium finde ich dann eben doch keinen Job, obwohl ich eigentlich eine gute Ausbildung habe an der Uni zum Beispiel oder an der Fachhochschule. Frau Zimmermann, Sie wollten noch was ergänzen?
Ja, aber jetzt würde ich tatsächlich gerne auf einen anderen Punkt von Frau Musati einsteigen, wenn ich darf.
Na klar.
Thema Qualifizierung, Weiterbildung. Ich glaube, das ist wirklich einer der Schlüssel, die uns resilient und bereit für die Herausforderungen im Arbeitsmarkt der Zukunft macht. Und ich glaube, dass es gerade in dem Bereich, den Sie angesprochen haben, der gering und qualifizierten Angelernten, eine wahnsinnige Herausforderung. Die sind maßgeblich geprägt oder haben ganz oft negative Bildungserfahrungen. Bildung ist was Anstrengendes, es ist schwierig, es kostet Zeit, ich kann nicht mehr meine Freizeit so gestalten, wie ich möchte und so weiter und so fort. Und da ist zu schaffen, einen positiven Spirit und den positiven Ausblick mitzugeben. Es lohnt sich, sich weiterzubilden. Es macht Spaß, sich weiterzubilden. Ich habe damit Möglichkeiten. Ich kann damit neue Bereiche erkunden. Ich kann in neue Bereiche hineinschnuppern. Ich kann mich neu entfalten. Ich kann neue Karrierewege mitgehen. Ich glaube, das ist was ganz Zentrales. Und dieses lebenslange Lernen, was ganz oft propagiert wird, das muss langsam wirklich auch mit Leben gefüllt werden und auch entsprechend Brücken geschlagen werden, dass eben Weiterbildung, Re- und Upskilling nicht als Bürde gesehen wird, sondern wirklich als Chance und da auch so ein bisschen Mut und Muntermacher dazu gegeben werden, um da so richtig Fahrt zu gewinnen.
Also ich sehe auch das ähnlich wie Frau Zimmermann, dass man lebenslanges Lernen in der individuellen Biografie verwurzeln lassen muss. Ich möchte aber davor warnen, dass mit der Gießkanne jetzt über meinetwegen die Bundesagentur für Arbeit alle Beschäftigten wie wild qualifiziert werden, ohne dass der Bedarf da ist. Also ich nehme an, da ist Frau Mussati auch ganz bei mir. Dafür haben wir einfach gar kein Geld in dem Umfang. Aber ich möchte auch noch mal auf die Perspektive der Unternehmen, die nicht mehr einstellen, weil sie zu wenig Zuversicht haben, eingehen. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, denn die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist in den letzten Jahren stark gestiegen, während die Zahl der Gründungen schon seit langem zurückgeht. Das heißt, die Anzahl der Unternehmen nimmt ab. Die Dynamik aufgrund von wenig Investitionen ist nicht da. Das heißt, Unternehmen wachsen nicht in dem Sinne oder entstehen neu in Deutschland. Und das ist ein Riesenproblem. Denn ohne Vertrauen in den Investitionsstandort Deutschland werden die Unternehmen auch keine neuen Stellen ausschreiben und keine neuen Arbeitsplätze schaffen. Und für mich wäre das ein wichtiger Ansatzpunkt, auch jetzt im Zuge der anstehenden Landtagswahl in Baden-Württemberg, dass man...
Nicht nur in Baden-Württemberg, da kommen ja noch einige dann.
Genau, aber das sind ja jetzt erstmal Landtagswahlen, die anstehen. Deswegen beziehe ich mich auf Länderebene. Es geht darum, Investitions- und Standortpolitik zu machen, die Investitionen anreichert, also private Investitionen anreichert und damit Neueinstellungen ermöglicht.
Und dann entstehen mehr quasi automatisch mehr Arbeitsplätze.
So die Idee.
Die Idee, ja. Eine Idee, die wahrscheinlich aber ein bisschen Zeit braucht. Wenn wir auf die Zahlen im Moment gucken, dann haben wir eben sehr viele Leute, die wahrscheinlich jetzt einfach Unterstützung brauchen und jetzt auch dringend einen Job haben müssten. Also ich finde diese Jugendarbeitslosigkeit, wenn sie denen sagen, ja, jetzt schaffen wir mal die Rahmenbedingungen, dass die Wirtschaft wieder läuft und dann irgendwann werdet ihr auch was finden, das ist wahrscheinlich ein sehr schwacher Trost. Und da stellt sich mir also erstmal die Frage, warum sind so viele junge Menschen im Moment ohne Job? Liegt es auch an der Wirtschaftskrise oder hat es vielleicht noch andere Gründe? Ist unser Schulsystem nicht gut genug und die finden deswegen keine Ausbildung, weil sie einfach nicht gut genug qualifiziert sind? Oder woran liegt das?
Also die Jugendarbeitslosigkeit lag 2025 in Baden-Württemberg bei 3,7%. Also hoch im internationalen Vergleich ist anders.
Ja, aber sie ist gestiegen. Und zwar nicht nur in Baden-Württemberg, sondern bundesweit gibt es mehr junge Menschen ohne Job. Und ich finde schon, auch wenn die Zahlen noch klein sind, ist es was, was uns Sorge bereiten sollte.
Ich plädiere sehr dafür, dass man sich das Gesamtbild da anschaut. Wir wissen, dass die Demografie schon zuschlägt und deutlich stärker in den nächsten Jahren zuschlagen wird. Da können wir auf das Potenzial der Jugendlichen nicht verzichten.
Klar, aber wenn sie so lange hinhalten, dann verlieren sie die vielleicht auch ein Stück weit.
Deshalb ist es so wichtig, dass die Unternehmen ihre Ausbildungsbereitschaft hochhalten. Das tun sie auch. Was wir aber sehen ist, dass der Anteil derer, der dann trotzdem leer ausgeht oder wieder leer ausgeht, also die, die nicht zum Zug kommen, der nimmt zu.
Aber warum?
Und das sind unterschiedliche Gründe, dass man eben dann doch attestiert, dass die Ausbildungsreife noch nicht so vorliegt. Da kann man dann mit entsprechenden Bildungsmaßnahmen dies unterstützen. Das machen wir auch. Aber da besser zu werden, dass dann der Schritt Richtung Betrieb gelingt, Richtung Ausbildung. Ich glaube, da müssen wir ansetzen. Wie können wir die bestehenden Maßnahmen im Übergangssystem verbessern? Wie können wir aber auch während der Berufsorientierung in den Schulen Ausbildung noch attraktiver machen? Wie schaffen wir es, dass die Praktikas tatsächlich genutzt werden? Mhm. Also das sind so Ansätze, die wir mehr anbieten müssen. Und vielleicht auch eine stärkere Konzessionsbereitschaft, eine stärkere Unterstützung, damit Betriebe sagen, ich nehme auch jemanden, der jetzt auf den zweiten Blick vielleicht erst passen würde, also der nicht 100% erfüllt, weil wir brauchen diese Jugendlichen jetzt mit Blick auf Fachkräftebedarf in Baden-Württemberg dringend. Mhm. Ohne die notwendigen Fachkräfte wird es uns Wirtschaftskraft kosten.
Mhm. Das ist eben auch die Frage, Frau Zimmermann, wie sehr sind denn Unternehmen da auch in der Verantwortung? Also den Punkt, den Frau Mussati gerade angesprochen hat, man muss vielleicht auch bereit sein, mehr in seine Mitarbeitenden zu investieren oder in seine zukünftigen Mitarbeitenden?
Auf jeden Fall. Und es kann nur ein Miteinander sein. Und auch die Unternehmen sollten eigentlich ein ureigenes Interesse daran haben, ihre Arbeitskräftebasis langfristig zu sichern. In der Realität schaut es ganz oft anders aus. Frau Seele hat gerade schon angesprochen, welche Herausforderungen Unternehmen gegenüberstehen. Mhm. Ja, trotzdem wird das Personal ganz oft als schnellster Hebel gesehen, sich Kosten zu entledigen. Und Sie haben auch am Anfang unseres Gesprächs von Abfindungsprogrammen gesprochen. Von außen betrachtet kann man es manchmal nicht ganz nachvollziehen. Auch gerade die gut gelernten Beschäftigten mittleren Alters mit wahnsinnig viel Know-how, Arbeitserfahrung gehen zu lassen, weil der betriebswirtschaftliche Fokus einfach so, so wichtig ist und nicht in die Zukunft geplant wird. Und ich glaube, das ist dieser große Zielkonflikt, den sich Unternehmen gegenübersehen. Jetzt bin ich Volkswirtin, keine Betriebswirtin. Ich habe leider nicht die Lösung, wie man das Ganze auflösen kann. Aber das ist wirklich was, was man schon länger beobachtet und was auch bei mir schon länger zu Fragezeichen führt, wie schnell einfach Personal in die Kostenschiene reinkommt und sich darüber Freiraum geschaffen wird, was man ein Stück weit nachvollziehen kann, aber gerade mit Blick auf was alles auf uns zukommt und wie herausfordernd das Ganze wird, die bestehende Basis nicht zu halten, nicht zu fördern, finde ich manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen.
Frau Seele, Sie auch?
Ja. Ich kann das ehrlich gesagt verstehen, wenn die Unternehmen Schwierigkeiten haben, ihre Produkte zu vertreiben, es einfach wirtschaftliche Zwänge gibt. Das macht ja kein Unternehmer oder auch kein Geschäftsführer aus Spaß, seine Mitarbeiter zu entlassen. Das ist doch jetzt kein vergnügungspflichtiges Geschäft. Aus meiner Sicht, wie gesagt, der Investitionsstandort muss besser werden. Wir brauchen natürlich auch ein besseres Bildungssystem, um mehr von den Helfern in die Qualifikation reinzukriegen, vom Anforderungsniveau her. Aber es ist auch entscheidend, dass Standortbedingungen sich verbessern.
Müssen wir uns ein Stück auch vielleicht ehrlich machen und sagen, manche Jobs, die kommen einfach auch nicht mehr zurück, einfach weil sich Branchen verändern, weil sich Nachfrage verändert. Also wird sich da einfach auch was verschieben?
Also Strukturwandel findet meines Erachtens nach schon seit Jahrzehnten statt. Das ist einfach so.
Genau, aber dann könnte man ja sagen, in der einen Branche macht es vielleicht auch Sinn, Arbeitsplätze abzubauen, Beschäftigung zu reduzieren. Wir haben andere Bereiche, wo wir dann eben Arbeitsplätze aufbauen und wo eben wieder mehr kommt. Oder kann man darauf hoffen, dass, wenn wir jetzt gerade mal auf die Industrie schauen, dass sich da eben doch noch was tut und wir dann doch wieder vor einem sehr großen Bedarf irgendwann stehen? Das ist ja auch, was Frau Zimmermann gerade so ein bisschen angedeutet haben. Wir haben gerade eine Delle, aber irgendwann ist die vielleicht zu Ende und dann stehen die Unternehmen, ich formuliere es mal ein bisschen überspitzt, ohne ausreichend Personal da.
Also ich gebe Frau Seele recht, den Strukturwandel, den sehen wir seit Jahren, Jahrzehnten, der prägt einfach den Arbeitsmarkt. Was, glaube ich, neuer ist, ist die Gleichzeitigkeit und auch die Dynamik des Strukturwandels und dass einfach auch manche Geschäftsmodelle so nicht mehr funktionieren und dass Unternehmen auch einfach schauen müssen, sich neu auszurichten, sich neu zu positionieren und da eine gewisse Flexibilität an den Tag legen müssen, die sie auch auf ihre Beschäftigten mitnehmen. Das, was ich vorhin meinte, diese Weiterbildung, Re-Upskilling zu leben, mitzunehmen. Was natürlich herausfordernd ist, wenn ich nicht genau weiß, wohin die Reise geht. Und was aber auch noch dazu kommt, ist die politische Flankierung. Also wenn ich Branchen stabilisiere oder Unternehmen stabilisiere, die vom Strukturwandel extrem getroffen sind, ich sie aber aus bestimmten Gründen weiterhin am Markt in Deutschland behalten möchte, wäre es natürlich noch mal herausfordernder. Und damit bremse ich vielleicht auch manche andere Branchen aus. Am Anfang haben wir schon die Gesundheitswirtschaft, Gesundheitswesen, Bildung angesprochen. Das wird immer ein Bereich sein, der aufnahmefähig ist und wo wir auch zukünftig verstärkt Fachkräfte brauchen. Wenn aber auch ein Stück weit andere Branchen am Leben erhalten werden, die vielleicht auch eine höhere Entlohnungsstruktur bieten können aktuell noch.
Genau.
Ist natürlich auch individuell interessanter, vielleicht in die Bereiche reinzugehen, als in andere, die diese Entlohnungsstrukturen gerade nicht aufweisen können und vielleicht auch gesellschaftlich gar nicht so hoch anerkannt sind, obwohl sie wahnsinnig wichtig und relevant sind.
Genau, das habe ich eigentlich gerade auch gemeint, ob man sich eben in der Hinsicht ein Stück weit ehrlich machen muss und sagen muss, in dem Bereich brauchen wir langfristig weniger, in dem anderen Bereich brauchen wir langfristig mehr, Frau Mussati.
Ich möchte aber schon betonen, auch wenn wir jetzt gerade vom verarbeitenden Gewerbe sprechen und vom Maschinenbau, Baden-Württemberg wird immer ein starker Industriestandort sein. Das kann ich deshalb sagen, weil auch die Berufung, Qualifikationsprojektion der Bundesregierung für Baden-Württemberg dies bis 2040 aufweist. Was aber gerade wichtig ist, diese Erneuerung, was neue Geschäftsmodelle anbelangt. Und da haben wir einige Unternehmen, denen das auch gelungen ist, die jetzt eben nicht mehr im Verbrennermotor sind und andere Produktpaletten, die nachgefragt werden, aufgetan haben. Und davon brauchen wir mehr und wir brauchen auch neue Geschäftsideen, die dann auch wieder Beschäftigung generieren.
Brauchen wir aber auch Menschen, die sagen, ja, okay, ich bin bereit, nochmal was Neues zu machen? Also es klingt halt ein bisschen krass, ja, gerade das will ich jetzt auch, ist wahrscheinlich auch sehr plakativ, gerade noch bei Mercedes am Band und dann im Kreiskrankenhaus auf der Pflegestation. Also brauchen wir auch sowas oder ist es sehr weit weg?
Wir nennen es Quereinstieg, dass man eben es schaut, welche Kompetenzen bringe ich mit, welche anderen Berufsfelder kann ich mir vorstellen und was fehlt mir, um jetzt in dieser neuen Branche dann tatsächlich auch Fuß zu fassen. Und da kann man dann tatsächlich über berufliche Qualifizierungen nachdenken, sei es noch im abgebenden Unternehmen, sei es während der Arbeitslosigkeit oder dann eben beim neuen Unternehmen.
Da gibt es ja auch Projekte. Es gibt diese Drehscheibe zum Beispiel, wo eben versucht wird, Mitarbeitende aus dem einen Unternehmen, das eben Beschäftigung abbaut, in ein anderes Unternehmen zu bringen, wo Beschäftigte gesucht werden. Aber in der Praxis, wie erfolgreich ist es? Also ganz konkret, wie viele Mitarbeitende vom Autozulieferer Bosch sind dann tatsächlich bereit, zum Beispiel in die Rüstungsindustrie zu wechseln?
Ich kann Ihnen da jetzt keine exakten Zahlen nennen. Wir haben aber feste vor, dass wir das evaluieren, weil für Baden-Württemberg ist das durchaus ein Ansatz, der trägt, wo wir auch Erfolge haben. Aber ich werde jetzt heute keine Prozentsätze nennen.
Brauchen wir gar nicht. Es geht
aber
ja auch eher dafür, so ein bisschen
lohnt
Gespür
aber,
zu bekommen.
Weil es ist ja vorher schon angesprochen worden, wir haben das Problem, aus Arbeitslosigkeit in Beschäftigung zu kommen. Und deshalb lohnt es sich tatsächlich für diese qualifizierten Beschäftigten, die jetzt bei einem Unternehmen freigesetzt werden, so früh wie möglich andere Perspektiven aufzutun, sodass wir dann auch gar nicht Arbeitslosengeld auszahlen müssen, sodass Arbeitslosigkeit vermieden wird. Und das gelingt durchaus. Wir dürfen hier auch nicht nur an das produzierende Gewerbe denken, sondern ja eben auch an die indirekten Bereiche, an die Verwaltung
oder sowas,
Finanzen, Personalbereiche, die ja auch betroffen sind und deutlich verschlankt werden, dass wir hier durchaus Chancen haben, tatsächlich direkt zu vermitteln.
Können wir denn auf diese Weise auch ein Stück weit den Fachkräftemangel tatsächlich in anderen Branchen auch verhindern? Ich meine, dass jetzt jemand vielleicht von der Autoindustrie in die Medizintechnik wechselt oder das erscheint mir noch so ein bisschen naheliegend, ja, auch von der Qualifikation. Aber dass jemand tatsächlich in eine ganz neue Branche geht, ist das wirklich wahrscheinlich auch, weil wir eben aufs Gehalt gucken, ja? Also in der Metall- und Elektroindustrie verdient man eben doch wahrscheinlich deutlich mehr als jetzt in einem Pflegeberuf. Also Frau Seele, Frau Zimmermann, wie realistisch sind denn solche Bilder?
Also ich kann jetzt keine Zahlen dazu nennen, wie die Quereinsteiger sind. Ich kann nur anekdotisch berichten, dass beispielsweise der Erzieher meiner Tochter in der Kita, der war vorher Elektrotechniker. Also das ist jetzt ein Beispiel, ne?
Also vielen Dank für das gute Beispiel. Wir fördern in Baden-Württemberg jedes Jahr 900 Quereinsteigende zur sozialpädagogischen Assistenz in Kitas oder aber auch zur Erzieherin, wenn es möglich ist. Das ist, machen wir immer mit Partnern, in dem Fall das Kultusministerium. Und das ist durchaus erfolgreich. Und das sind tatsächlich, und Schreiner, ich finde dieses Beispiel, was wir gerade gehört haben, sehr gut dabei, die dann nochmal so einen kompletten Quereinstieg, einen ganz neuen Berufsabschluss erwerben. Und ich möchte noch zur Industrie sagen, in andere Branchen, die nicht so Hochlohnbereiche sind, die Abfindung, die oftmals gezahlt wird, dient ja auch dazu, diese Differenz zum neuen Gehalt auszugleichen. Und da ist mir schon gesagt worden, dass das deutlich länger trägt.
Wenn wir jetzt nochmal so einen Strich drunter machen, also wir haben auf der einen Seite Arbeitslose über 3 Millionen, wir haben auf der anderen Seite diesen Fachkräftemangel, dann kann ein Stück weit durch Umqualifizierung, durch Umorientierung auch sicher gedeckt werden. Aber wird es denn reichen oder brauchen wir auch noch neue, ich sag mal, Quellen, aus denen wir eben den Bedarf an Beschäftigten speisen können, Frau Zimmermann? Und wenn ja, wo können die herkommen? Also wenn wir alle 3 Millionen Arbeitslose vermitteln, dann wird das immer noch nicht reichen, würde ich mal vermuten, um den Fachkräftebedarf der nächsten Jahre zu decken, oder?
Genau, wird nicht reichen, weil wir haben vorhin schon angesprochen, die besagte Babyboomer-Generation wird den Arbeitsmarkt Stück für Stück verlassen. Die nachfolgenden Jahrgänge, Frau Musati jetzt auch schon erwähnt, sind deutlich kleiner. Aktuell sind auch die Geburtenraten wieder zurückgegangen. Das heißt, wir haben auch langfristig perspektivisch eine Herausforderung. Die innerhalb Deutschlands möglichen Stellschrauben, ich glaube, die haben wir ganz gut schon ans Ende gedreht. Also Frauenerwerbstätigkeit, man kann vom Volumen sprechen, aber die Herausforderung mit der Care-Arbeit und mit den Betreuungszeiten, das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Also wir brauchen andere Zugänge und da sind wir tatsächlich auf Zuwanderung oder verstärkte Integration der Asylsuchenden im Land angewiesen. Und auch da, was ich am Anfang schon erwähnt habe, die Durchlässigkeit am Arbeitsmarkt. Und mir geht es nicht darum, Qualifikation und Anforderungen nach unten zu schrauben, aber den Zugang schneller zu ermöglichen und ein bisschen Pragmatismus walten zu lassen und schneller in die Arbeit zu kommen und dann vielleicht auch fehlende Qualifikationen nachzuholen, Anerkennungsverfahren ein Stück weit schneller zu machen. Also diese ganzen bürokratischen Herausforderungen, wo wir uns ganz oft selber im Weg stehen, da noch mal ein bisschen dran zu rütteln und eben tatsächlich Deutschland als Zuwanderungsland und attraktiv für ausländische Arbeitskräfte, diejenigen, die neu kommen und auch diejenigen, die schon im Land sind, den Zugang zum Arbeitsmarkt gut und niedrigschwellig zu ermöglichen.
Darf ich da ergänzen?
Na klar.
Super. Vielleicht sogar ein bisschen widersprechen. Also zum einen möchte ich sagen, dass das Erwerbspotenzial oder das Arbeitsvolumen, was jetzt durch den Eintritt der älteren Kohorten ins Rentenalter, wird sich das Arbeitsvolumen merklich nach unten bewegen, wenn wir nicht gegensteuern. Und da meine ich nicht, dass wir in der Politik fordern, dass jetzt alle mehr arbeiten, einfach so. Das würde nichts bringen, da bin ich ganz bei Ihnen. Aber man muss die Anreize verändern. Man muss darüber nachdenken, wie die Leute Interesse, Selbstinteresse daran haben, dass sie mehr arbeiten. Und ich gehe
mit
schon
Geld
davon
zum Beispiel, oder?
Mit Geld, mit finanziellen Anreizen. Also jetzt nicht, indem man Überstunden freistellt, sondern indem man allgemein das Steuer- und Abgabensystem überdenkt. Und da bei den Sozialversicherungen, das ist auch ein Punkt, der die Unternehmen laut zumindest Konjunkturumfrage vom Institut der deutschen Wirtschaft bewegt, die Stabilisierung der Sozialversicherungen, dass da die Unternehmen der Meinung sind, die Politik ist unfähig, das sinnvoll zu reformieren, das ist nachhaltig, das ist ein extremer Standortnachteil. Ich sage nicht, dass wir vorm Kollaps stehen, die Rente ist gut, aber sie muss zukunftsfest gemacht werden. Und auch bei der Bundesagentur für Arbeit ist es möglich, Reformen in gesundem Maße voranzubringen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel kann man über eine Vereinheitlichung der Bezugsdauer reden, andere Dinge. Genau, aber da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Mir geht es darum, dass man das Erwerbspotenzial zum Beispiel von Älteren auf das schwedische Niveau versuchen sollte anzuheben.
Wo wären wir dann?
dann wären wir bei deutlich höheren Erwerbsquoten. Wir haben ja schon ein relativ hohes Erwerbspotenzial, aber das Arbeitsvolumen ist noch nicht so hoch. Und man könnte die Lebenserwerbsphase auch ein bisschen hinauszögern.
Also länger arbeiten.
Länger arbeiten. Das geht aber nicht einfach, indem man die Leute dazu auffordert, sondern muss attraktive Rahmenbedingungen dafür stellen, damit sie selbst auf die Idee kommen, das zu machen. Genauso ist es bei dem Arbeitsvolumen von Frauen, wo ich sage, wenn man den Frauen die Möglichkeit gibt, nicht nur über Kinderbetreuung, sondern auch indem im Familienmodell andere steuerliche Anreize gesetzt werden, zum Beispiel
Ehegattensplitting oder sowas?
Nicht unbedingt dieses Kampfthema. Man könnte aber zum Beispiel auch, um die Sozialversicherung zu entlasten, darüber nachdenken, dass man schrittweise die Mitversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung entschärft, sage ich jetzt mal. Das würde der Krankenkasse finanzielle Spielräume bieten und es würde die Anreize, über einen Minijob hinaus zu arbeiten, auf jeden Fall verändern. Solche Maßnahmen könnte man machen. Man könnte auch mal darüber nachdenken, wie man Frauen mit Migrationshintergrund stärker im Arbeitsmarkt integriert. Also solche Maßnahmen sind neben einer wichtigen Säule Zuwanderung auf jeden Fall aus meiner Perspektive auch wichtig.
Darf ich da
ja,
ergänzen?
Ja, gerne.
Gehe ich mit, was wir aber, glaube ich, nicht vernachlässigen dürfen, gerade bei der Erwerbstätigkeit von Frauen, / Müttern, wie das Bild der Väter gesehen wird. Weil wenn das ganz oft noch so ist, ja, die 2 Monate Elternzeit, die uns zustehen, nein, euch stehen mehr Monate Elternzeit zu.
Und ihr könnt auch mehr nehmen.
Genau, richtig. Auch da ein gesellschaftliches Umdenken, dass es vollkommen richtig und wichtig und okay ist, dass auch Männer Erziehungszeiten mitnehmen. Das muss mehr verfestigt werden und stärker reinkommen, weil sonst bringt es nicht nur an der einen Seite zu ziehen, man muss gleichzeitig das andere mit hinten nachschieben. Das war das eine. Und das zweite zur Lebensarbeitszeit, ja. Anreize schaffen, länger auch zuzuverdienen. Gleichzeitig muss man dann aber auch Rahmenbedingungen schaffen, wie Leute gesünder länger arbeiten können. Mhm. Stichwort Prävention, Mental Load abbauen, also wirklich dieses ganze Mitdenken und das als Einheit sehen und nicht nur isoliert immer was in die eine Richtung fordern, sondern das mehrere Ecken und Schichten mitdenken. Und also dieses Beispiel vom Dachdecker braucht kein Mensch mehr.
Danke.
Aber ich muss trotzdem ein Arbeitsumfeld schaffen, was es mir ermöglicht, lange gesund und idealerweise auch mit Spaß an der Arbeit, was die Kür ist, wenn man das schafft und machen darf, das auch mit sicherzustellen. Und da brauche ich nicht unbedingt politische Vorgaben. Da geht es auch ein bisschen um Mindset, um Selbstverständnis, um ein, wie möchte ich mich als Gesellschaft weiterentwickeln? Und das im Gleichklang mit, was ich gerade zu Familien, Müttern, Vätern, Frauen, Männern erwähnt habe. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig und nicht zu unterschätzen.
Mir ist das wichtig, weil wir ja heute auch den Equal Pay Day haben, noch zu erwähnen, dass es eben nicht nur die Kindererziehung ist. Ich würde gerne schon auch noch die Care-Arbeit erwähnen,
die Frauen, zum Beispiel,
die ja jetzt deutlich zunimmt, eben weil wir ja alle älter werden. Und da sehe ich schon einen Nachteil für die Frauen, die sich dann eben doch deutlich stärker für Teilzeitarbeit entscheiden müssen, weil sie eben die Hauptlast tragen. Also da anzusetzen, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen, insbesondere bei der Kinderbetreuung, wäre sicherlich ein Ansatzpunkt. Ich möchte aber auch noch 2 andere Potenziale benennen, die wir nicht liegen lassen dürfen. Und da nenne ich zum Beispiel Inklusion.
Also Menschen auch mit Behinderung?
Menschen mit Behinderung, die immer noch stärker von Arbeitslosigkeit betroffen sind, obwohl sie gut qualifiziert sind und eben auch nicht alle Unternehmen hier ihrer Beschäftigungspflicht entsprechend nachkommen, als einen zweiten Hebel. Den dritten Hebel, den ich schon noch mal ganz klar benennen möchte, die Zukunft wird so sein, dass wir deutlich stärker Kompetenzen brauchen und auch die Lernkompetenz, sich immer wieder auf was Neues einzulassen, weil sich eben der Wandel so stark vollzieht. Und deshalb ist es schon wichtig, sich für eine Berufsausbildung zu entscheiden, weil nur dann habe ich besseren Zugang tatsächlich zu Weiterbildungsmöglichkeiten, die überwiegend die Betriebe tragen. Also diese 3 Punkte sind mir schon wichtig und ich bin ganz der Auffassung, dass wir eben mit den Beschäftigungsquoten, die wir für die Frauen aus den 8 stärksten Herkunftsländern haben, mit unter 30% nicht zufrieden sein können, hier tatsächlich den bei den Frauen deutliche Fortschritte zu erreichen, die wir schon bei den Männern haben. Das ist ja auch eine Erfolgsgeschichte, die Integration. Aber bei den Frauen besteht noch Nachholbedarf.
Wird sich denn langfristig auch unser Problembewusstsein verändern? Also gerade, wir haben diese Sendung ja auch überschrieben mit ohne Job, was läuft schief am Arbeitsmarkt? Werden wir solche Themen vielleicht in Zukunft ganz anders diskutieren, weil ohne Job gar nicht mehr unser Problem sein wird? Nicht mehr die Arbeitslosigkeit ist unser größtes Problem, sondern der Fachkräftemangel? Und müssen wir deshalb auch eher eben diese für manche sehr schmerzhafte Diskussion führen, ob wir vielleicht alle mehr arbeiten müssen und 4-Tage-Woche eben vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist, Frau Zimmermann?
Also ich glaube, in Zeiten reinzukommen, der es keine Arbeitslosigkeit
war
geben wird.
Ein bisschen überspitzt, ja.
Genau. Also das wird immer da sein. Die Zahlen und die Entwicklung, die Projektionen zeigen alle darauf hin, dass zukünftig die Herausforderung Fachkräfteengpass viel, viel stärker sein wird. Und dieses Schreckensgespenst, Digitalisierung, KI, Automatisierung wird uns die Jobs klauen. Wir rennen in Massenarbeitslosigkeit rein. Sieht man nicht.
Mhm.
Man sieht es, aber wir am Anfang der Sendung besprochen haben, man sieht es in bestimmten Regionen, in bestimmten Branchen, vielleicht Berufe. Das wird immer wieder der Fall sein. Aber im Großen und Ganzen werden wir einfach große Herausforderungen mit Fachkräfteengpässen haben. Und da zahlt alles auf einmal, was wir gerade besprochen haben. Und wirklich diese Flexibilität und dieses Dranbleiben, Neues erlernen wollen, bereit sein können, sich auf die Veränderungen einzustellen. Das ist, glaube ich, eins der zentralen Skills, die zukünftig gebraucht werden, um der Herausforderungen entgegenzutreten.
Das ist natürlich für die Beschäftigten auch eine große Verantwortung und vielleicht auch eine Bürde, oder? Also so vieles, was wir jetzt angesprochen haben, weiß ich nicht, ob da jeder und jede gleich Hurra schreit, wenn wir sagen, die Leute müssen länger arbeiten, sie müssen produktiver werden, sie müssen vielleicht auch mehr arbeiten. Also da liegt schon sehr viel Druck auch auf jedem und jeder Einzelnen.
Also, dass es einfach wird, hat leider keiner gesagt. Und das zu versprechen, ist, glaube ich, auch wäre arge Täuschung. Ja, es wird herausfordernd. Und ich glaube, umso wichtiger ist einfach auch, Zuversicht zu zeigen und auch einen Weg aufzuzeigen, wohin das Ganze gehen kann. Und auch die Weiterbildungsforschung zeigt ja, wie herausfordernd es ist, in Weiterbildung reinzugehen. Geld, Zeit, Anstrengung sind nach wie vor die größten Hürden, um Weiterbildung wahrzunehmen. Und es wird natürlich noch gravierender, wenn ich auch nicht mal sicher bin, wohin danach die Reise weitergeht, wenn ich mich weiterbilde. Also da geht es viel Vertrauen aufzubauen, Vertrauen zu schaffen. Auch das Ganze ernst zu nehmen, dass es anstrengend ist, dass es Unsicherheiten mit sich bringt. Und es wird keine leichte Aufgabe.
Aber da muss ich schon am Ende der Sendung noch mal ganz kurz nachfragen, diese Diskussion, die wir dann haben, eben von Seiten der Politik und der Unternehmen, dass die Beschäftigten in Lifestyle-Teilzeit gehen, dass sie eben zu wenig arbeiten, sich zu häufig krank machen. Das ist jetzt nicht so motivierend, oder? Damit alle so fröhlich diese neuen Herausforderungen und Aufgaben auch annehmen. Ist es klug, diese Diskussion so zu führen, Frau Seele?
Also ich bin ja keine Politikerin.
Nein.
Und also aus meiner Sicht ist das tatsächlich nicht so zielführend. Ich glaube, wir müssen über Veränderungen der Rahmenbedingungen diskutieren und nicht einfach über, ihr müsst alle mehr fleißig sein. Das wird nichts bringen, außer wie bei einem kleinen Kind eine Trotzreaktion. Arbeit muss sich lohnen, egal für welche Gruppe. Und ich bin nur bereit, auch ich selbst, mehr zu arbeiten, wenn es sich lohnt. Mhm. Und dann kann ich nicht. Natürlich sind die Einschnitte, müssen die auch manchmal die Rahmenbedingungen, die Veränderungen, schmerzhafte Veränderungen sein, damit es sich lohnt aus der Perspektive des Einzelnen.
Mhm.
Weil wir ja nicht im Schlaraffenland leben, leider. Oder zum Glück, ich weiß nicht, was passieren würde, wenn wir im Schlaraffenland leben würden. Wichtig ist aber, wenn wir so den demografischen Entwicklungen einfach nichts entgegensetzen und das laufen lassen mit dem Strukturwandel, dann befürchte ich, wird der Kuchen des Wohlstands kleiner, nicht größer.
Und dann haben wir doch wieder ein Problem mit dem
Arbeitsmarkt. Dann haben wir tatsächlich ein Problem. Nicht nur Arbeit, also dann ist es einfach so, wir haben noch Beschäftigung, aber es ist alles arg starr und verkrustet und die Löhne wachsen dann vielleicht nicht so stark. Das ist auch kein schönes Szenario.
Aber wir haben ja einiges diskutiert, wie wir dieses Szenario auf jeden Fall vermeiden könnten. Da sind die Unternehmen gefordert, da ist die Politik gefordert, aber ich glaube auch, das ist in diesem Forum deutlich geworden, eben auch die Beschäftigten. Das war das Forum in SWR Kultur zum Thema Ohne Job.
Was läuft schief am Arbeitsmarkt? Es diskutierten Martina Musati von der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit, Dr. Stefanie Seele vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln und Dr. Sandra Zimmermann vom unabhängigen Forschungsinstitut WIFOR. Mein Name ist Geli Hensoldt und ich sage Ihnen Danke fürs Zuhören.